Und dass du einfach auch echt allen anderen, die hier sind, das zeigst. Und Herr, ich möchte dich echt bitten, dass du jetzt wirklich durch die Predigt irgendwie zu uns sprichst und wirklich echt hier richtig was deutlich machst, Herr. Ich habe voll Bock drauf und ja. Amen.
Amen. Ja. Ja, ihr, die ihr da draußen sitzt, ihr müsst gar nicht da draußen sitzen. Hier drin sind noch Plätze frei. Also jedenfalls gerade habe ich noch welche gesehen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt vielleicht geändert hat in den letzten 10 Sekunden, aber ich kann mir das kaum vorstellen. Und jedenfalls, also falls ihr mögt, kommt doch rein. Ihr müsst natürlich auch nicht reinkommen. Ihr könnt auch gerne draußen sein, leise. Wo ihr leise seid, ist mir egal, aber hier drin ist es eigentlich schöner. Ich habe vor einer Ewigkeit mal ein Interview gelesen, das fiel mir gerade ein, mit Anne-Sophie Mutter. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist so eine Geigerin, so eine wohl extrem gute Geigerin, international renommierte Musikerin und so. Und die ist gefragt worden, wie, warum sie denn meinen würden, dass so viele professionelle Geiger mittlerweile irgendwie aus Asien kommen würden und warum es so wenig guten deutschen Geigennachwuchs gibt. Und da hat sie gesagt irgendwie, dass ihrer Meinung nach die Asiaten einfach leidensfähiger wären als die Deutschen und irgendwie so da viele von den deutschen Nachwuchsgeigern das irgendwie nicht packen würden, da durch diese täglichen Routinen und dieses ganze enervierende Lernen und Üben durchzugehen und dass die asiatischen Geigerinnen da irgendwie anders drauf wären. Und mir ist das... der ist vorbei, der Kommunismus. Und mir ist das gerade irgendwie nochmal eingefallen, weil ich nämlich glaube irgendwie, dass das auch ein Wort ist für einige Leute, die heute Abend hier sind, vielleicht sogar für die meisten, dass wenn du geistlich weiterkommst und wächst, irgendwie, dann wirst du automatisch mit Sicherheit durch Leidensphasen durchkommen. Ich meine, wir hatten das gerade irgendwie da in der Geschichte auch. Und es ist ganz einfach so, ne? Irgendwie, du kommst durch Phasen oder in Phasen rein, irgendwie, wo du auf einmal mit dir selber irgendwie konfrontiert bist, irgendwie, du wirst in Phasen reinkommen, wo du merkst, irgendwie, dass es einen Feind gibt, der dich aufhalten möchte, wo du merkst, irgendwie, dass Leute irgendwie um dich rum auf einmal irgendwie gegen dich sind. Und es ist echt manchmal ganz schön hart, irgendwie so diesen Weg der Nachfolge weiterzugehen. Und es ist gut, sich da auch so auf das ein oder andere bisschen Leiden einzustellen und mit der entsprechenden Einstellung da dran zu gehen, gar nicht erst damit zu rechnen, irgendwie, dass alles irgendwie immer easy und leichtes, sondern auch zu wissen, und ja, manchmal wird es Phasen geben, wo man sich durchbeißen muss. Und das ist normal, da muss man sich keine großen Sorgen drum machen. Das heißt nicht irgendwie, dass Gott gegen dich ist oder sonst irgendetwas völlig Widerwärtiges. Du kannst trotzdem immer noch völlig im Reinen sein mit dem Herrn. Das ist einfach wie die Welt und der Kampf, in dem wir stehen. Und es gehört zum geistlichen Wachstum dazu. Also falls du reinkommst, denk einfach an meine Worte. Mach dir keine großen Sorgen darum und geh ganz einfach durch. Wir hatten am Dienstag ein Seminar gehabt oder Workshop, ich weiß nicht genau, wie man das nennen will. Da waren einige von euch da, hatten das ja auch vorher groß angesagt. Irgendwie Claudi war da von ehemals Jesus Freaks Nürnberg, die ist jetzt in Mosambik bei Iris Ministries, wie auch immer man das irgendwie ausspricht. Und die haben... Nein. Und die haben irgendwie so einen richtig großen, coolen Zeichen- und Wunderdienst. Deswegen hatte ich Claudia auch überhaupt eingeladen. Ich habe sie auf dem Freakstock getroffen und sie hat mir da ein bisschen was erzählt, wie von Heilungen und Bewahrungen und finanziellen Versorgungen, die sie da erlebt haben. Und habe ich gesagt, hey, du musst unbedingt hier vorbeikommen und hier mal einen Abend was darüber erzählen. Und ich fand es auch wirklich gut. Also es waren Wahnsinnsgeschichten, die sie da auf Lage hatte, von Essensvermehrungen und total abgefahrenen Heilungen und einfach so diese Geschichten, wie so ein Dorf reinzukommen und dann bekehrt sich das irgendwie so bei einer Evangelisation irgendwie nahezu komplett und man gründet irgendwie quasi, wenn man einen Einsatz hat, irgendwie jede Woche eine neue Gemeinde und das Land ist total offen für Jesus und es kommen irgendwie immer mehr Leute irgendwie zum Glauben und es ist gar nicht schwer zu evangelisieren, weil einfach wie so eine Power da ist. Und das ist echt so, als ich das gehört habe, dachte ich so, ja, das ist genau der Zustand, in dem ich möchte, dass Deutschland hineinkommt. Und es beruhigt mich total zu wissen, dass das da noch nicht lange so ist. Dort ist das vielleicht seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder sowas oder weniger wahrscheinlich irgendwie noch als aus 10 Jahren, dass es so ist. Und vorher hat man gesagt, es ist nicht möglich, in diesem Land und gerade in diesem Landstrich, in dem sie arbeiten, Gemeinden zu gründen. 100% muslimisch und das heißt, man konnte keine Gemeinde da gründen. Und jetzt auf einmal irgendwie 800 Gemeinden in 4 Jahren und Leute, die einfach durchziehen und Gemeinden gründen und überall die Herrlichkeit Gottes und Kraft und Power. Und das ist, macht mir sehr viel Mut, irgendwie dafür weiter zu glauben und weiter zu beten und weiter irgendwie hinein zu investieren, dass wir das geistliche Klima in unseren Städten verändern werden, vielleicht sogar das geistliche Klima ganz in Deutschland verändern werden und dass es möglich ist, irgendwie so einen Durchbruch zu kriegen. Und es hat auch da irgendwie viel mit Leiden zu tun und es hat viel mit Hingabe zu tun und mit irgendwie einfach die Dinge machen, auch irgendwie durch Durststrecken irgendwie durchzuhalten, auch Opfer zu bringen, viel Opfer zu bringen, also was da an Komfort gibt, irgendwie da möchte ich nicht irgendwie unbedingt gerne drin wohnen. Also schon irgendwie auch nicht ganz einfach, irgendwie da Gemeinde zu bauen und Missionsarbeit zu machen. Aber offensichtlich geht es irgendwie, dass man so lebt, irgendwie, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Und wir haben etwas gemacht, und das haben wir noch nie vorher gemacht, oder jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, als irgendwie schon mal vorher gemacht zu haben. Und das hat mich irgendwie total berührt. Nämlich, wir haben ein Opfer eingesammelt. War, glaube ich, tatsächlich meine erste Opferansage, so im Kultschock oder Collect oder wie man das irgendwie nennt, wo ihr herkommt. Haben einfach eine Sammeldose aufgestellt und irgendwie dafür gesammelt und haben erstmalig gesagt, dass wir nicht irgendwie als Gemeindeleitung bestimmen wollen, welchen Betrag wir dem Sprecher mitgeben, sondern dass wir nur die Spesen tragen wollen und dann einfach mal gucken wollen, was denn Leute, die jetzt bei dem Seminar waren, was die geben. Und es hat mich total berührt, irgendwie nachher zu sehen, dass wir mit ungefähr 50 Leuten, 47, 48 oder so, tatsächlich 600 Euro irgendwie dafür diesen Dienst zusammengelegt haben. Und ich dachte, boah, das ist der Hammer. Ey, wir haben vorher noch irgendwie da zusammengesessen und wir haben so zum Essen eingeladen, ne, so nachdem sie da aus dem Zug gestiegen ist. Und dann hat sie gesagt, so für 1000 Euro im Monat, irgendwie kann sie ihr ganzes Team aufrecht erhalten und irgendwie alle Leute versorgen. Und sie können irgendwie dann einen halben Monat irgendwie in den Busch gehen und gründen das für 1000 Euro im Monat 2 Gemeinden. Und das heißt also irgendwie, dass wir es geschafft haben, Dienstag eine Gemeinde zu gründen. Halleluja. Und ey, die einfachste Gemeindegründung, wie bei der ich je mitgearbeitet habe und von der ich jemals wie mitgekriegt habe, wurde ich richtig froh, irgendwie eine Gemeinde gegründet letzte Woche. Schalalalala. Und ich habe da nochmal irgendwie drüber nachgedacht. Also ich habe mich echt darüber gefreut. So, und ich habe mich echt gefragt, so was kommt denn irgendwie so bei rum? Und wahrscheinlich hast du danach irgendwie 20 Euro irgendwie in Kupfermünzen oder so und dachte so an manchen Gottesdienst, in dem ich war, wo irgendwie 300 Leute irgendwie waren und dann ging eine Kollekte rum und nachher so 32,48 Euro und irgendwie noch einen abgerissenen Hosenknopf und ein kaputtes Plektrum irgendwie da drin. Und finde das total den Hammer irgendwie, dass es also hier mit Leuten, die ja, also ich glaube, es war kein Millionär da, ich habe zumindest irgendwie keinen gesehen, aber dass es irgendwie mit unseren Leuten möglich ist, dann so viel Geld irgendwie zusammenzulegen, finde ich echt cool. Und ich weiß nicht, ob wir das möglicherweise öfter mal machen werden, also es entspricht ja überhaupt nicht unserer Kultur, Opfer einzusammeln, und wir werden das vermutlich auch nicht in den Gottesdiensten machen, zumindest nicht regelmäßig. Manchmal ist es auch drin, was zu machen, was gegen die eigene Kultur ist, und das ist dann auch in Ordnung. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass so bei so Special-Veranstaltungen mit irgendwelchen Predigern, Bands oder sowas von außerhalb, dass das dann auch irgendwie mal vorkommen kann, irgendwie, dass wir das machen. Und ich habe irgendwie da noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und gebetet die Woche. Also ich war echt ziemlich erfüllt so von dem Abend. Und mir ist irgendwie ein Vers irgendwie, oder so ein paar Verse sind mir immer wieder gekommen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur für mich war oder ob das auch für euch war. Und deswegen möchte ich das einfach irgendwie mal predigen. Ich konnte das nicht so richtig auseinanderhalten. Und es ist ja eh meistens eigentlich so, dass ich selten Bibel lese, um Predigten vorzubereiten. Also ich bin überhaupt nicht so der Typ, der sagt, oh Mann, ich brauche irgendwie heute Abend eine Predigt und Bibel lesen, ey, und dann, wo fängt man denn an in diesem Buch, da kenne ich mich ja gar nicht aus. Also sondern, wie das eigentlich mehr so ist, und wie ich will rausfinden, wie ich mehr mit Jesus erleben kann. Ich will für mein Leben wissen, wo muss ich mich verändern, wie kann ich mich verändern, wie kann ich irgendwie mehr in Gottes Gegenwart leben, wie kann ich mehr von dieser Herrlichkeit haben. Und von diesem persönlichen Bibelstudium, ne, mit Meditation und Gebet und allem, fällt dann immer wieder noch etwas ab, was man so zum Predigen nehmen könnte. Und so habe ich das irgendwie erstmal für mich irgendwie total beackert, irgendwie diese paar Verse, und möchte einfach ein paar Ideen irgendwie weitergeben dazu. Matthäus 10, ab Vers 40. Und hier sagt Jesus, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Es scheint echt so zu sein, dass Jesus sich sehr stark mit den Leuten identifiziert, die er sendet. Propheten sind hier genannt, Gerechte sind genannt, Leute, die Jünger sind. Und offensichtlich ist es tatsächlich so, wenn du allen von diesen Leuten etwas Gutes tust, dann gilt das im Himmel als etwas, was du Jesus getan hast. später im Matthäus-Evangelium ist dann noch diese Stelle, ne, wo es dann im jüngsten Gericht irgendwie ist und dann Leute irgendwie kommen und Jesus sagt, hey, ich bin im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht und ich habe irgendwie Hunger gehabt und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Und sie sagen dann, ja Mann, wir haben dich gar nicht gesehen, wir haben nicht gewusst, dass du im Gefängnis warst und wann hast du denn Hunger gehabt? Und Jesus sagt irgendwie sinngemäß genau das Gleiche, nämlich was ihr einen von diesen Kleinen getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt also irgendwie ein Dienst an Leuten, die zu Jesus gehören oder mit denen Jesus sich identifiziert, das ist letzten Endes wirklich ein Dienst an Gott und es wird nicht unbelohnt bleiben. Und ich habe mich das für mich selber gefragt, so wenn es schon irgendwie einen Lohn geben wird, einem Jünger ein Glas Wasser zu geben oder einen Propheten aufzunehmen oder solchen Leuten irgendwie etwas Gutes zu tun, was muss es dann irgendwie für einen Lohn geben, in Reich Gottes hinein zu investieren? Was muss es irgendwie für einen Lohn geben, wie da hineinzugeben, wo wirklich Erweckung ist? Und ich kann die Frage nicht wirklich hundertprozentig beantworten. Das steht nicht irgendwie ganz klar da drin, aber es sind so eine dieser Sachen, wo ich einfach so vom Geist her merke, so ja, es ist gut, irgendwie das zu machen. Und ich habe mir vorgenommen, das irgendwie selber noch viel mehr zu machen, weil ich einfach glaube, irgendwie, dass Lohn nicht ausbleiben wird. Dass da, wo wir uns investieren, wie wenn es etwas Jesusmäßiges ist, wenn es etwas Gutes ist, womit Gott selber sich identifiziert, dann wird das nicht unbelohnt bleiben, sondern dann wird das in irgendeiner Weise zurückkommen. Und ich weiß nicht genau, wie das zurückkommen wird. Ich weiß nicht, wie dieser Segen aussehen wird, den Gott mir dadurch freisetzen wird oder schenken wird, wie auch immer man das ausdrücken will. Aber ich weiß mir, dass der Herr sich nicht lumpen lässt und dass irgendwie da, wo wir investieren, dass wir es wiederbekommen werden, dass auf irgendeine Weise Gott zurückzahlen wird, muss nicht finanziell sein, kann irgendwie ganz anders sein, kann irgendwie Freude sein, kann Heiliger Geist sein, kann Intimität mit Jesus sein, kann irgendwie ein Durchbruch in irgendeinem Bereich sein. Aber ich weiß irgendwie, dass Gott sich um die Leute kümmern wird, die sich um sein Reich kümmern. War immer ein Wahlvers von mir, Matthäus, jetzt habe ich komischerweise die Stelle vergessen, Matthäus 6, Vers 30 oder 33 müsste das sein, wo es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und ich weiß nämlich, dass dieses Prinzip einfach da ist, dass es ein Prinzip des Reiches Gottes ist, dass wenn du etwas gibst, dass du etwas wiederkriegen wirst. Wenn du dich mir zuerst um Gottes Reich kümmerst, dass irgendwie der Herr andere deiner Bedürfnisse auffüllen wird. Ich habe selber oft erlebt, ich habe es bei anderen Leuten oft gehört. Es ist so, dass Gott sich irgendwie dahinter stellt, wenn wir mit einer ordentlichen Einstellung an sein Reich drangehen und wenn wir investieren. Und ich habe diesen Punkt lange nicht klar gekriegt. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, jetzt heute schon wieder irgendwie über so ein finanzenrelevantes Thema zu predigen. Habe ich ja letztes Mal schon gemacht, aber irgendwie ist das immer noch so ein bisschen frisch in meinen Gedanken drin und deswegen wie zwei hintereinander, obwohl ich bloß auf dem GEMA für nur eine im Jahr verpflichtet worden bin. Aber irgendwie muss das echt gerade sein. Ich hatte diesen Punkt echt lange nicht auf dem Schirm. Es gibt irgendwie quasi ja zwei Arten, wie man über Geld predigen kann und über Finanzen predigen kann. Und das eine ist so diese rein praktische Seite und das andere ist die geistliche Seite. Und ich wusste nie so richtig, wie die beiden zueinander in Beziehung stehen und war immer so ein bisschen am Schwimmen damit und hatte keine richtige Klarheit darüber, sodass ich auch keine Freiheit hatte, das zu predigen. Auf der einen Seite ist es ganz klar, wie von der Praxis her, Reich Gottes kostet Geld. Wir haben hier einen Kultschock, wir haben den Laden angemietet. Das ist nicht unser Laden, den haben wir auch nicht gebaut, den haben wir nicht gekauft, sondern da zahlen wir jeden Monat Miete für. Dazu kommen ein paar Angestellte, es kommt Licht dazu und Rechnungen, die man bezahlen muss. Und es ist einfach klar, Kohle muss reinkommen. Wir haben keine kommerzielle Arbeit hier, die Getränke verkaufen wir quasi zu Selbstkostenpreisen. Manche geben hier unter Selbstkostenpreisen weg, nämlich Mineralwasser und so die Sachen, die wir halt verschenken. Da machen wir dann sogar irgendwie noch Minus dran. Und es ist klar, irgendwoher muss das Geld kommen. Und wenn man dann davon ausgeht, dass wir eine große Vision haben und wir haben eine große Vision, dann heißt das, dass da noch mehr zukommen wird. Irgendwann sind es größere Räume, die kosten das Fünffache an Miete. Irgendwann sind es nicht mehr drei Angestellte, die wir hier in verschiedenen Maßen unterstützen, sondern sind es vielleicht 500. Große Firma, irgendwie nicht klein denken. Irgendwann kaufen wir die katholische Kirche auf. Halleluja. Ich arbeite schon in den Kaufverträgen. Und es wird immer größer, ne? Es wird immer größer, es kostet immer mehr Geld. Und man kann irgendwie diese Seite predigen und kann nicht sagen, Leute, wir brauchen echt Kohle, irgendwie das ist nötig. Aber man kann so leicht irgendwie so von dieser Seite vom Pferd runterfallen. Und man kann irgendwie so leicht, wenn wir dann so das Gefühl haben, dass es nur noch um Organisationsformen geht und es geht nur noch um Strukturen, es geht nur noch irgendwie darum, wie können wir jetzt die nächsten Kannen bezahlen und wie können wir das Wasser bezahlen. Und das ist irgendwie so ätzend. Ich weiß nicht, ich mag irgendwie diese Organisationsdinge auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite auch nicht und ein bisschen ambivalentes Verhältnis dazu. Und bin einfach froh, wenn die Sache irgendwie einfach läuft und wenn ich mich da nicht so groß drum kümmern muss und mag das nicht, irgendwie so diese Seite zu predigen. Man kann das echt übertreiben. Und auf der anderen Seite ist da irgendwie diese Seite des Reiches Gottes. Und in dieser Seite ist ein klares Prinzip, nämlich wo gesät wird, da wird auch geerntet. Und Gott lässt sich nicht lumpen und wenn wir in sein Reich hineingeben, kommt das irgendwann wieder. Und Jesus sagt das ja hier irgendwie, investier da rein und du wirst Lohn kriegen. Und es ist nicht irgendwie das Konzept von Lohn, dass das irgendwann mal kommen wird im Himmel. Manche Leute verstehen das so und manchmal wird das so gepredigt, dass alles, was Jesus über Lohn gesagt hat und alles, was über Segen da steht, sowohl im Alten auch im Neuen Testament, das bezieht sich auf den Himmel, das bezieht sich auf das Leben nach dem Tod. Und ich finde, das ist totaler Quatsch. Ich glaube, dass die Leute, zu denen Jesus gepredigt hat, das auf keinen Fall so verstehen konnten. Da war keine Möglichkeit zu. Die kamen aus dem Alten Testament. Und wenn du dich im Alten Testament auskennst oder dich richtig gut auskennst, dann möchte ich dich bitten, zeig mir mal 5 Stellen im Alten Testament, wo darüber die Rede ist und wie das nach dem Tod alles super sein wird und dass der Himmel ganz toll sein wird. Ich bin bereit, für jede dieser Stellen, sofern sie klar genug ist, 50 Euro zu bezahlen. Yeah. Wie kriegt man seine Gemeinde zum Bibelstudium? Ich erhöhe 60 Euro. Ey, es geht nicht. Du findest keine 5 Stellen. Ich habe lange danach gesucht irgendwie und es gab ja einen großen Streit irgendwie darüber zwischen Pharisäern und Sadduzäern. Steht auch noch ein bisschen was im Neuen Testament darüber, ob es überhaupt ein Leben nach dem Tod gibt oder ob es kein Leben nach dem Tod gibt. Bei denen war alles irgendwie, war total diesseitig. Wenn Gott gesegnet hat, dann war das nicht irgendwann im Himmel, sondern dann war das jetzt, dann war das in dieser Welt. Und so konnten die Leute, zu denen Jesus da gepredigt hat, die konnten das gar nicht so verstehen, dass das irgendetwas Transzendentales, Metaphysisches oder sonst wie Fremdwörter beladenes, belastetes Thema ist, wo wir irgendwann einmal irgendwie was von kriegen werden. Die haben das nicht irgendwie in Verbindung gebracht damit, dass wir im Himmel ankommen und Gott dann sagt, ey, du guter und frommer Knecht, tritt ein in die Herrlichkeit deines Herrn und hier sind die ganzen Sachen, die du aufgehäuft hast irgendwie an Reichtümern und jetzt freu dich dran. Sondern denen war ganz klar, wie Jesus redet über jetzt. Jesus redet über die Zeit, die jetzt gerade da ist. Jesus redet nicht über irgendetwas, was nach dem Tod ist oder im tausendjährigen Reich oder in irgendwelchen anderen weit entfernten Zeitabständen, sondern Jesus redet über dieses Leben und sagt, wie du wirst hier in diesem Leben schon etwas von Gott empfangen. Man kann es sich anders verstehen. Und überhaupt wäre das, wenn Jesus irgendwie immer, wenn er über Lohn redet, wenn er über den Himmel reden würde, dann wäre das eine Binsenweisheit. Ich meine, jeder von uns weiß, im Himmel wird's super. Wer es nicht weiß, wie soll man Offenbarung lesen, am besten Offenbarung 21 und 22, da steht einiges darüber drin, wie es im Himmel sein wird, und es wird super sein. Und Jesus ist nicht wieder hergegangen und hat den Leuten einfach nur Binsenweisheiten erzählt und hat gesagt, danach wird alles irgendwie ganz klasse werden und jetzt ist hier immer noch Jammertal. Jesus hat nicht irgendwie Predigten ohne Punkt gehalten, sondern das, was Jesus gepredigt hat, war praktisch, das war anwendbar. Und das war für jeden, der es gehört hat, war es total klar, Gott wird schon in dieser Welt zurückzahlen. Aber man kann auch, ja, danke für dieses eine Amen, noch einmal laut bitte. Es beruhigt mich immer zu hören, dass ihr noch da seid, weil ich sehe euch ja nicht, ne, und deswegen ist das gut, wenn da hin und wieder mal so ein Amen, Halleluja, preach it oder sonst was irgendwie kommt. Das motiviert mich weiterzumachen. Prediger, es klingt immer so ein bisschen doof, deswegen da lieber die englische Fassung. Aber man kann auch das irgendwie total übertreiben. Und dann gibt's viele Prediger, irgendwie, die halt oft auch aus dem amerikanischen Bereich kommen, und die reden dann davon der himmlischen Bank, wo du irgendwie einzahlst, wenn du gerade an ihren Dienst spendest, natürlich irgendwie da am allermeisten, und dann bringt das wahnsinnige Renditen. Und sie sagen, hey, das Prinzip von Saat und Ernte, wenn du säst ein bisschen was und du wirst ganz viel ernten. Und du säst irgendwie 10 Euro und nachher wird sich das verdreißigfältigen, 60-fältigen, 100-fältigen und nachher bist du dann bei 300, 600 oder 1000 Euro. Ja, stimmt. Ich habe meinen Taschenrechner vergessen, deswegen weiß ich nicht genau, ob ich jetzt da noch recht gehabt habe oder nicht. Ich wusste auch nicht mehr, welche Anfangszahl ich genommen hatte, aber egal. Und sagen wie, du musst einfach da rein investieren und dann kommt irgendwie Geld und das ist irgendwie so die Möglichkeit, irgendwie Kohle zu vermehren. Und ich habe das ausprobiert, also ganz ehrlich, vielleicht bin ich irgendwie der Einzige, der so komische Gedanken hatte, aber ich habe das ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Und wenn das irgendwie funktionieren würde, dann wäre ich jetzt, glaube ich, also ungefähr so reich wie Mr. Gates, irgendwie, weil ich es immer wieder neu gespendet hätte und dann wäre immer wieder mehr Geld reingekommen und das wieder spenden und dann wieder mehr. Hey, aber so funktioniert die Sache nicht. Und ich glaube, dass da manchmal irgendwie da wirklich Missbrauch getrieben wird, irgendwie mit diesen Theologien, und dass man es ganz massiv übertreiben kann, bis da nachher irgendwie wirklich nur noch ein Fünkchen Wahrheit drin ist, aber irgendwie das Ganze, was da rumgebaut wird, einfach irgendwie völlig falsch ist. Und ich glaube, dass eine Sache, ein theologischer Fehler, der da drin ist, der ist irgendwie, dass das Prinzip von Saat und Ernte so richtig es ist von der Bibel her, manchmal falsch verstanden wird. Und es wird immer wieder gesagt, und wir habt ihr vielleicht auch mal gehört, wenn du einen Apfelbaum pflanzt, dann kriegst du nachher einen Apfelbaum. Und wenn du dann die nächste Apfelkitsche in den Boden schmeißt, dann kriegst du nachher wieder einen Apfelbaum. Und so wird immer gesagt, wenn du das eine spendest oder das eine irgendwie säst, dann wird immer genau das gleiche reinkommen. Wenn du Geld säst, dann wird Geld wieder reinkommen. Wenn du, weiß ich, Mitarbeiterschaft säst, dann wird Mitarbeiterschaft da rauskommen, wie auch immer das sein soll. Aber es wird ja auch immer über Geld gepredigt und in diesen Sachen. Also immer irgendwie das gleiche. Nur du säst Geld und du erntest Geld. Und ich glaube, dass das in den meisten Fällen vielleicht richtig ist, aber auch nicht immer. Denn in diesem Gleichnis da, was ich gerade vorgelesen habe in Matthäus 10, ich glaube, da gilt das überhaupt nicht. Da wird es nicht so sein, wie dass du einem Jünger ein Glas Wasser gibst, was wir hier jeden Freitag machen. Jeden Freitag verschenken wir einen Jünger Wasserflaschen und am Ende des Monats, und hier kommt dann irgendwie so das Auto von Brola vorbei und hier sind deine 2000 Liter Wasser. Und du sagst, oh ja, Dankeschön. Echt, ich habe schon Propheten getroffen, die gesagt haben, bitte gib mir kein Glas Wasser. Und ich habe es auch nicht gemacht. Und hier ist es eigentlich ganz klar, dass der Lohn, den Gott gibt und der Segen, den Gott gibt, das kann was ganz anderes sein. Es kann sein, dass du auf der einen Seite investierst und dass Gott dir etwas ganz anderes gibt. Und ganz ehrlich, ich für mein Leben, ich rechne gar nicht mehr damit, dass Gott mir finanziell irgendetwas wiedergibt, was ich finanziell gegeben habe. Brauche ich auch gar nicht. Ich habe ein Auskommen, ich habe genug Geld, wir können uns Klamotten kaufen, wir können die Wohnung bezahlen, wir haben Sprit und sowas, und es geht nicht darum, irgendwie super reich zu sein, aber ich erlebe es immer wieder, dass Gott mich in ganz anderen Bereichen segnet, in die ich vielleicht gar nicht wie großartig hinein investiert habe, aber wo ich weiß, dass meine Haltung dem Reich Gottes gegenüber und die Gebfreudigkeit, die in manchen anderen Bereichen geherrscht hat, dass sie dazu geführt hat, dass der Segen auf eine ganz andere Weise wiederkommt. Und mir ist dieses Prinzip echt total wichtig. Eigentlich ist es über die Jahre schon wichtig gewesen, also die ganze Zeit, als ich Christ gewesen bin, aber ich habe es irgendwie nie so richtig predigen können oder habe das nie so richtig in Worte fassen können. Aber ich sehe, dass hier wirklich ein Prinzip irgendwie des Reiches ist, dass wenn wir in etwas hinein investieren, und hier ist ganz eindeutig nicht nur von Finanzen die Rede, es geht auch irgendwie um Mitarbeiterschaft, es geht um Liebe, die man sät, es geht um Gebet, irgendwie, dass man investiert, dass man etwas wiederkriegen wird. Und ich glaube, das Prinzip, das dahinter steht, das größere Prinzip ist, du segnest und du wirst wieder gesegnet. Du segnest Menschen oder Dienste mit, egal was es ist, und Gott wird dich mit irgendetwas weiter wieder segnen, was du brauchst. Und das können vielleicht Finanzen sein, wie das kann aber auch einfach sein, irgendwie das, weiß ich auch nicht, wie was, irgendetwas mehr da ist, mehr Erkenntnisse da sind, wie mehr Spaß irgendwie in der Nachfolge da ist, mehr Gemeinschaft da ist oder sonst etwas. Aber Gott wird sich nicht lumpen lassen und Gott wird etwas wiedergeben. Und es ist, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt irgendwie, um in solche Sachen reinzukommen, ist es erst einmal zu verstehen, dass der Lohn, von dem Jesus redet, wirklich etwas Diesseitiges ist. Und ich weiß irgendwie, dass viele Leute das noch nicht so hundertprozentig geschnallt haben irgendwie und dass man auch bloß irgendwie durch Wiederholung wirklich lernen kann, gerade in diesen geistlichen Dingen, und dass es gut für uns ist, sich immer wieder irgendwie damit auseinanderzusetzen, dass wir wissen, dass wir keine Vertröstungsreligion haben, in der das Beste nach dem Tod kommt. Also stimmt schon, es kommt das Beste nach dem Tod, aber es kommt auch vor dem Tod schon Gutes. Und das Reich Gottes, diese Herrschaft Gottes, die wir nach unserem Tod erleben werden, die ist nicht anders als die, die wir jetzt schon erleben. Die ist vielleicht intensiver, irgendwie ungebrochener, irgendwie, weil da weniger Störfaktoren drin sind, nämlich gar keine mehr. Aber irgendwie, wir können jetzt schon etwas haben von dieser Herrlichkeit. Das Reich, irgendwie, das wir in Ewigkeit irgendwie genießen werden, das bricht ja jetzt schon an in unserem Leben. Und wir können vieles von dem, irgendwie was wir nachher erleben, das können wir schon hier erleben. Jesus ist nicht dafür gestorben, dass wir eine Eintrittskarte in den Himmel haben, sondern Jesus ist für vieles gestorben. Und dann ist es genau wie in dem Bild, wie das Judith hat. Irgendwie, wir haben eine ganze Kiste Lego gekriegt. Wir haben nicht irgendwie einen einzigen Stein und können uns wieder darüber freuen, hurra, ich habe die Errettung, sondern wir haben mehr als einen Stein. Da sind viele Sachen irgendwie drin. Gottes Segen umfasst mehr Bereiche als diesen einen Bereich. Und wir können jetzt schon hier in diesem Segen leben. Und es ist schade, irgendwie, es ist wirklich schade, wenn Christen sagen, so ja, oder das nicht glauben und nicht wissen, wie das es möglich ist, und wie jetzt irgendwie schon mehr davon zu haben und jetzt tatsächlich schon einiges von diesem Lohn zu bekommen, den Gott für uns hat. Und dennoch weiß ich, dass es so ist. Hebräer 3 ist immer eine meiner Lieblingsstellen gewesen. Und hier heißt es, Hebräer 3 ab Vers 15, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie beim Aufruhr. Wer waren denn jene, die hörten und sich auflehnten? Waren es nicht alle, die unter Mose aus Ägypten ausgezogen waren? Wer war ihm 40 Jahre lang zuwider? Nicht etwa die Sünder, deren Leichen in der Wüste liegen blieben? Ach, herrlich. Wem hat er geschworen, sie sollen nicht in das Land seiner Ruhe kommen, wenn nicht den Ungehorsam? Und wir sehen, dass sie wegen ihres Unglaubens nicht hineinkommen konnten. Also dieses Prinzip, wie heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht, wie die das damals bei Mose gemacht haben. Und die Situation, das ist so krass. Und wenn du eines aus dem zweiten Buch Mose lernen kannst, oder vielleicht zwei Sachen, wenn du es daraus lernen kannst, dann ist das eine, wie Gott hat ein Ziel mit uns und das ist ein gelobtes Land. Gott will uns an einen Ort bringen, wo es uns gut geht. Gott will uns an einen Ort bringen, wo wir gesegnet sind. Und das Zweite, was du vielleicht lernen kannst, ist, dass irgendwie etwas Weg zu überwinden ist zwischen dem, wo du jetzt gerade bist und dem gelobten Land. Aber dass es immer ein Heute gibt, nicht irgendwie ein Morgen, nicht irgendwie etwas, was in ferner Zukunft liegt, sondern ein Heute gibt, wo es möglich ist, Gott zu vertrauen und hineinzugehen und im Glauben die Hand danach auszustrecken, nach dem, was Gott für uns hat. Und dass wir dieses gelobte Land in Besitz nehmen können. Und ich glaube, dass viele Leute sich nicht aufmachen, irgendwie das zu entdecken, was Gott für sie hat und nicht irgendwie jeden Puzzlestein oder jeden Legostein, den sie in ihrer Kiste haben, irgendwie anfassen und einbauen in ihr Leben. Das liegt daran, dass sie noch nicht mal diese Erkenntnis darüber haben, dass es jetzt in diesem Leben schon möglich ist, in dieses gelobte Land hineinzukommen. Und es gilt, Wege zurückzuziehen, es gilt irgendwie nach Prinzipien des Reiches zu leben, aber es ist möglich, dass wir mehr von Jesus haben. Es ist möglich, irgendwie, dass wir mehr an diesem Segen leben, den er für uns hat und mehr irgendwie von dem erkennen, wie gut unser Gott für uns ist und was er über uns alles ausgießen will und wie reich irgendwie diese Herrlichkeit ist, die Christus schon für uns hat. Ach man, da könnte ich irgendwie ganz viel drüber reden, aber es ist manchmal irgendwie schwer, irgendwie so Worte zu finden irgendwie dafür und das so auf so eine Weise irgendwie aufzuarbeiten, dass es wirklich Erkenntnis schafft. Im Grunde genommen war die Sache, glaube ich, von Gott her ganz anders geplant, als sie nachher sich im zweiten Buch Mose dargestellt hat. Ich glaube, eigentlich hätte das ganz einfach sein können. Gott beruft Mose, Mose nimmt seine Gitarre, geht zu Pharao, singt Let My People Go. Pharao sagt, okay, ihr wart lange genug da, geht. Mose geht zum Volk, die packen ihre 7 Sachen, gehen raus. Gott teilt irgendwie das Rote Meer von ihnen, sie gehen trockenen Fußes durch, die Ägypter stehen an der anderen Seite und klatschen Beifall und finden das richtig gut. Sie gehen irgendwie durch die Wüste auf direktem Wege, nicht noch irgendwie 40 Jahre im Kreis, sind nach 30 Tagen ungefähr am Jordan, der ist dort gerade irgendwie Niedrigwasser, sie können wie trockenen Fußes durchgehen. Es gibt ein paar Verhandlungen mit den Kanaanitern, die im Land leben, die sehen auch sofort ein, irgendwie, dass ihre Zeit abgelaufen ist und gehen irgendwie dann freiwillig nach Ägypten, um da die Arbeitsplätze aufzufüllen, die jetzt nicht mehr, die jetzt vakant geworden sind dadurch, ja, dass die Israeliten rausgegangen sind. Hey, und alles ist richtig so, wie es sein sollte. Und nach 6 Wochen kriegt auch irgendwie der letzte Israelit, der ausgezogen ist, sein Haus. Aber wir wissen alle irgendwie, dass es in der Praxis irgendwie ganz anders ausgesehen hat. erstmal war es super schwer, wie die Israeliten aus Ägypten rauszukriegen. Die Pharao ließ sich nicht irgendwie so richtig mit darauf ein. Es gab zähe Verhandlungen über diese Sache. Es gab Schlimmeres als Warnstreiks. Irgendwie, es ging richtig mit mit jede Menge Seuchen und Problemen und sowas für die Ägypter irgendwie einher. Dann sind sie ausgezogen. Und dann kommt irgendwie dieser Punkt, irgendwie, nachdem sie eigentlich gerade durch die Wüste durchgekommen sind, kommt dieser Punkt, von dem der Hebräerbrief hier redet, nämlich sie gehen nicht in das gelobte Land, und zwar aus Unglauben. Und das ist irgendwie so eine Stelle, da kann ich mich jedes Mal drüber aufregen, wenn ich das lese, und da kriege ich auch, kann ich manchmal richtig drüber weinen, dass sie an diesem Fluss stehen und sie schicken Botschafter aus und die Botschafter sehen, es ist das gelobte Land. Es ist das Land, das Gott uns versprochen hat. Ein Land, das überfließt von Milch und Honig. Ein klasse Land, und alle sind total begeistert, als die Kundschafter zurückkommen. Und dann sagen sie so, ja, aber es hat einen Haken. Die Leute sind riesig da. Die Städte sind riesig. Panzer gibt es da. Alles ist fürchterlich befestigt und wir schaffen es nicht reinzukommen. Und sofort irgendwie breitet sich dieser Unglaube, von dem Hebräer 3 redet, aus im Volk, und alle Leute kriegen offenbar Angst und sie hören irgendwie auf die Worte dieser Kundschaft, und die zwei, die es positiv dargestellt haben und gesagt haben, wir schaffen es mit Gottes Hilfe, die werden überstimmt, und man hört auf die anderen 10 und ist ungläubig und geht nicht rein. Und ich finde das nur vernünftig, irgendwie, dass der Hebräerbriefschreiber Paulus oder wer auch immer das echt tadelt an dieser Stelle und sagt, ihr seid nicht so wie die Israeliten an dieser Stelle, seid nicht ungläubig, sondern vertraut doch Gott darauf, dass es möglich ist, in dieses verheißene Land reinzukommen. Und ich glaube, wie das ganz oft einer der Hauptfaktoren, wie die dafür führen, wie dass wir nicht in dieses gelobte Land kommen, das Gott für uns hat, dass wir nicht in diesen Segen kommen, den Gott für uns hat, dass es Unglaube ist. Dass wir glauben, wie dass die Faktoren, die dagegen sprechen, größer sind als die Möglichkeit oder schlimmer noch größer ist als Gottes Möglichkeit, uns reinzubringen. Und du weißt auf einmal, es gibt etwas, womit der Herr mich segnen will. Du weißt, es gibt vielleicht eine Gabe, in die du reinkommen möchtest. Du weißt irgendwie, dass es noch einen Segen für deine Ehe gibt. Du weißt irgendwie, dass es eine Möglichkeit geben könnte, deine Finanzkrise zu überwinden. Und du siehst irgendwie das Ziel vor Augen. Du stehst wie an diesem Jordan und weißt irgendwie, da drüben ist das Land, in dem Milch und Honig fließt, das richtig gut ist. Und dann guckst du irgendwie auf dein eigenes Leben und denkst, das packe ich nicht. Ich habe noch nie was geschafft. Ich habe irgendwie die gleiche Sache nie hingekriegt. Ich habe so oft versucht und ich bin jedes Mal gescheitert und ich schaffe es nicht mehr, mich noch einmal aufzuraffen. Und du bleibst am Jordan stehen und drehst dich noch 40 Jahre im Kreis und kommst nicht rein. Und das ist, hey Freunde, das ist so traurig irgendwie, wenn mich das irgendwie schon irgendwie in der Originalgeschichte da im 2. Mose traurig macht und echt aufregt manchmal, dann macht mich das noch trauriger, wenn das irgendwie um das Leben wie meiner eigenen Geschwister geht. Von Leuten, die wiedergeboren sind, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die ein Potenzial in sich haben und wieder so groß ist, dass es ihnen noch nicht mal bewusst ist, wie was da alles irgendwie an Potenzial in ihnen schlummert, und die dennoch irgendwie an diesem Jordan stehen bleiben und nicht in dieses gelobte Land hineinkommen, sondern ihr ganzes Leben lang mit jedem, den sie treffen, immer nur über Riesen reden. Und sagen, ja, es hätte irgendwie geklappt, wenn nicht irgendwie das Große da wäre und wenn nicht dieses Problem da wäre und wenn nicht dieses mühevolle, leidvolle Etwas irgendwie immer noch da gewesen wäre, dann hätte es vielleicht geklappt. Dabei hätte es geklappt, reinzugehen. Es klappt immer, in das reinzugehen, was Jesus für dich hat. Es klappt immer, irgendwie den Bereich zu erobern, den Gott für dich hat. Aber es ist auch klar, dass Feinde drin sind. Es ist klar, wie das dieses gelobte Land, irgendwie, das wir einnehmen wollen, dass es besetzt ist. Es ist klar, wie das da im geistlichen Bereich Feinde sind und Dämonen, Teufel, sonst was, dass da irgendwie viele Sachen gegensprechen. Es ist klar, wie das Riesen da drin sind. Aber unser Ziel ist es doch, wie im Himmel so auf Erden, dass wir die Herrschaft Gottes auf dieser Erde aufbauen. Und das fängt vielleicht erstmal in deinem eigenen Leben an, bevor du irgendwie Remscheid errette dich selber. Wirk irgendwie daran, irgendwie, dass dein Herz irgendwie völlig irgendwie im Reinen ist. Wirk daran, irgendwie, dass du in jedem Bereich irgendwie deines Lebens sagen kannst, Jesus ist mein König. Und das Ziel ist es doch, irgendwie diese Widerstände zu brechen, reinzukommen in das gelobte Land und das irgendwie zu empfangen und in unser Leben einzubauen, was Jesus Christus selber für uns hat. Was das jetzt mit der Einleitung zu tun hat, weiß ich nicht. Ist auch egal, das wusste ich schon nicht, als ich heute angefangen habe, darüber zu beten. Da wusste ich es auch schon. Ich dachte, mein Gott, das ist wie zwei Predigten, die du mir hier gibst. Hey, aber es ist egal. Das Wichtige daran ist einfach irgendwie, verstehe, dass Gott ein gutes Ziel mit dir hat. Verstehe irgendwie, dass am Ende irgendwie etwas Gutes liegt. Es ist nicht irgendwie der Weg das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Das, wo Gott dich hinbringen kann, das ist das Ziel. Da, wo du hinkommen kannst, das ist das Ziel. Und verstehe irgendwie, dass es nötig sein wird, einen Weg dafür zurückzulegen. Wiederum in Hebräer, irgendwo steht das in Hebräer, irgendwie, dass jemand, der Gott sucht, irgendwie, dass er wissen muss, irgendwie, dass Gott ein Belohner ist. Wenn du nicht weißt, irgendwie, dass es einen Lohn gibt, wirst du nicht bereit sein, jetzt passt das wieder alles zusammen, wirst du nicht bereit sein, irgendwie zu investieren, in keiner Weise irgendwie bereit sein zu investieren. Du wirst nicht bereit sein, deine Zeit zu investieren. Du wirst nicht bereit sein, Mühe zu investieren, Disziplin zu investieren, Geld zu investieren, sonst etwas zu investieren, wenn du nicht weißt, irgendwie, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Ich glaube nicht, irgendwie, dass es irgendeinen Christen gibt, der sagen kann, ich halte meine Motivation und ich werde irgendwie Jesus-mäßig leben, nur für einen Erfolg, den ich irgendwann im Himmel haben werde und irgendwie eine Belohnung, die dann auf mich wartet. Sondern ich glaube, dass wir alle irgendwie davon leben, dass wir hier auf dieser Welt schon erleben, dass Gottes Reich in uns zunimmt. Und dass das es ist, was unsere Motivation immer wieder am Kacken hält, dass wir sehen, irgendwie, dass Gottes Herrschaft zugenommen hat in unserem Leben, dass wir in Bereichen Sieg bekommen haben, in denen wir noch nie Sieg gehabt haben und dass wir einfach wissen, irgendwie, dass das, was noch auf uns warten wird, dass es noch besser ist als das, was wir jetzt haben. Und es ist die Zusicherung, die Gott wie damals an sein Volk gehabt hat und es ist die Zusicherung, die Gott immer noch wie heute an sein Volk hat, dass es sich lohnt zu kämpfen, dass es sich lohnt durch Widerstände zu gehen, dass es sich lohnt nach Prinzipien des Reiches zu leben, ganz egal, ob das sofort sichtbar wird oder ob es manchmal irgendwie noch etwas dauert, bis es sichtbar wird, aber dass es sich lohnt, irgendwie die Dinge zu machen, die Jesus-mäßig sind, weil es irgendwann einen Lohn geben wird. Und dass dieser Lohn nicht erst im Himmel ist, sondern dass dieser Lohn jetzt schon hier ist. Und ich kann es euch sagen, wie aus eigener Erfahrung und aus eigener Anschauung von vielen Leuten, die ich kennengelernt habe, dass die Leute, die viel Jesusmäßiges in ihrem Leben haben und wo man vielleicht sagen würde, hey, da möchte ich auch irgendwann mal hinkommen, dass es immer auch Leute waren, die investiert haben, dass es immer Leute waren, die Gott vertraut haben, dass es gut ist, mir auf diesem Weg weiterzugehen. Und dass es gerade nicht die Leute waren, die vorzeitig aufgegeben haben, die ihr eigenes Ding gedreht haben, ihr eigenes Leben gelebt haben und einfach bloß ein bisschen Christ geblieben sind, um die Errettung zu erhalten. Und es ist okay, so zu leben. Also das muss ich auch irgendwie jedes Mal irgendwie wieder sagen. Es gibt keine Christen zweiter Klasse. Es gibt irgendwie keine Christen, die besser sind als andere oder welche, die schlechter sind als andere. Aber ich glaube irgendwie sehr wohl, dass die Art, wie wir leben, etwas damit zu tun hat, wie viel Herrlichkeit in unserem Leben ist. Und ich für mich selber habe gemerkt, dass ich echt für das Leben hier auf dieser Welt versaut bin. Meine 15 Jahre irgendwie mit Jesus, ich kann mir nichts mehr vorstellen, was ich aus dieser Welt holen kann. Ganz ehrlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendetwas ich finden könnte, was mich satt macht. Dass es irgendein Hobby gibt, wo ich sagen würde, dafür möchte ich leben. Ich glaube nicht, dass es einen Job gibt, für den ich leben möchte. Noch nicht mal hier mein Pastorenjob. Das ist ein Job, den ich tue, aber es ist nicht meine Identität. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendetwas in diesem Leben, in dieser Welt gibt, was mich satt macht. Und ich glaube, dass das eigentlich auf die meisten, ich glaube, dass das auf jeden zutrifft. Ich glaube, dass jeder von uns einen Hunger hat in seinem Herzen nach Echtem und nach Wahrem. Und dass nur Jesus diesen Hunger stillen kann, dass nur die Gegenwart des Geistes in deinem Leben machen kann, dass du an diesem Punkt satt wirst. Und deswegen bete ich immer gerne wie für Leute, wenn sie wollen, dass ich dafür bete, wie dass ihr Hunger zunimmt. Nicht, dass ihre Disziplin zunimmt, sondern dass ihr Hunger zunimmt, Hunger nach Jesus und dass sie bereit sind, wie alles auf die Waagschale zu werfen, wie alles mir zu geben, alles zu investieren, was nötig ist, um nur dieses eine Ziel zu erlangen, mehr von Jesus. Und wenn es bei dir nicht so ist, wenn du sagst, ich will nicht so leben oder ich bin zufrieden, wie ich jetzt momentan lebe, dann ist das völlig okay. Keiner will dir Stress machen, mach einfach so weiter. Vielleicht ändert sich das noch, vielleicht ändert sich's nicht, es ist dein Leben, du kannst damit machen, was du willst, es ist völlig in Ordnung. Ich würde dich niemals schräg angucken, deswegen Gott guckt dich nicht schräg an, deswegen Gott hat dich genauso lieb wie andere Leute, das ist überhaupt nicht irgendwie das Ding. Aber ich glaube, dass es dieser Lohn, von dem Jesus hier redet, dass es das ist, was unser Herz satt macht, dass es das ist, was uns tief innerlich glücklich macht, dass es das ist, wovon wir wirklich leben können und dass es sich deswegen lohnt, auch immer wieder mal darüber zu predigen und Leute anzuzünden mit dieser Idee. Und wenn das gelingt, wie vielleicht einige Herzen, wie bloß jetzt damit zu erreichen und der Heilige Geist, wie gerade darüber zu dir redet, dann freut mich das. Weil ich das bei vielen Leuten erlebt habe, dass es das Leben total verändern kann, wenn dieser Hunger auf einmal da ist und die Leidenschaften für Jesus da ist und es brennt auf einmal und Herrlichkeit nimmt zu, wie von Woche zu Woche und von Begegnung zu Begegnung. Das ist toll, das ist richtig toll. Amen. Halleluja. Jesus, oh Jesus, Heiliger Geist, ich danke, dass du hier bist, Herr, danke, dass du im Raum bist, Gott, ich danke, dass viele Leute hier sind, die dich spüren jetzt, ich danke, dass du an unseren Herzen arbeitest. Gott, und ich kann es nicht nur für mich selber sagen, ich will nach Prinzipien des Reiches leben. Ich will nach den Prinzipien deines Reiches leben. Gott, ich will mich investieren. Ich will Jesus-mäßig leben. Ich will leben wie jemand, der weiß, dass sein Leben nicht mehr ihm selber gehört, sondern dass es Gott gehört. Jesus, mein Leben gehört dir. Du bist mein Herr, du bist mein König, mein Chef. Wohin du willst, da werde ich hingehen. Gott, wenn ich nicht gehen soll, dann gehe ich nicht. Ich will machen, was du mir sagst. Und alles andere sein lassen. Oh, Jesus. Cool. Hey, wenn du dein Herz verhärtest und wie gegenüber Gottes Stimme, dann hast du nicht dein Herz verhärtet gegenüber etwas Schweren und Unangenehmen, sondern dann hast du dein Herz verhärtet gegenüber einem Segen, den Gott auf dein Leben legen will. Und ich glaube irgendwie, dass Gott gerade hier mit einigen redet und sagt irgendwie, es ist dran, irgendwie, dass du mir dein Herz neu gibst und dass du dich neu irgendwie von mir berühren lässt und dass du dein Herz weich machst. Und ein hartes Herz zu haben, hat nichts damit zu tun, dass du kein Christ bist oder sowas, sondern das kann uns genauso passieren, wie Leuten, die überhaupt nicht mit Jesus leben. Halleluja. So, Kurabatien, Trigredesha, Trieste. Ja, wenn du das bist, wenn du gerade merkst, wie das dein Herz hart ist, dann fiel einfach jetzt mal einen Moment, irgendwie, dass du mit Jesus darüber redest und dass du es ihm einfach sagst und ihm dein Herz bringst. Ich sehe auch gerade so ein Bild irgendwie vor mir, wie ja, jemand wie vor Gott kniet und er hat so sein Herz in der Hand, so in beiden Händen und es liegt da und er bringt es einfach Gott. Und wenn du das bist, dann bring einfach dein Herz Gott. Sakko. Danke, Jesus. Vater, ich bring dir meine Geschwister, die ihr Herz in den Händen halten. Und ich segne sie in deinem Namen. Gott, ich segne sie mit der Erkenntnis, mit der Gotteserkenntnis, die nötig ist, um Vertrauen aufzubauen. Gott, wie du siehst, wie die Menschen, die heute am Tier sind und die ein echtes Vertrauensproblem haben, Gott, die Schwierigkeiten damit haben, dir zu vertrauen. Und ich weiß, dass es immer nur daran liegt, dass wir dich nicht kennen, dass wir nicht wissen, wie vertrauenswürdig du bist. Gott, und so bete ich mir, dass du nicht Symptome änderst, sondern dass du Herzen jetzt änderst. Und dass du anfängst, Menschen in das Vertrauen hineinzuführen, Herr. Dass du anfängst, Leuten hier deinen Charakter zu zeigen. Gott, zeig uns deinen Charakter, zeig uns, wie du wirklich bist. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Shangatori Andrea Teresa. Kurate Poraste Andristes. Halleluja. Hey, wenn du das nachher gerade gemacht hast und dann komm nachher echt nach vorne, lass für dich beten. Dann lass dich echt nochmal segnen und wieder dafür, dass du Gott mehr erkennst, wie er wirklich ist und lernst ihm zu vertrauen. Ich glaube, dass einige Leute gerade was von Gott gehört haben, Bilder hatten, prophetische Eindrücke, sonst was. Und wenn du das warst, irgendwie dann wäre das nett, wenn du das weitergeben würdest, einfach nach vorne kommen würdest, Mikro nehmen und uns das mitteilen würdest. Und wenn nicht jetzt, dann gleich während der Anbetungszeit.
Ja, Jesus sagt uns einfach, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.
Mir fehlt gerade irgendwie so eine Bibelstelle ein. Da geht es zwar, ich lese einfach mal kurz vor. Ja, wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Also das ist jetzt eigentlich, spricht da halt der Paulus, ist halt ein Brief an die Thessalonicher. Eigentlich sagt das Paulus, aber ich habe das irgendwie ich beziehe das halt auch auf Gott so irgendwie. So, immer wieder kommt mir das halt so in den Sinn, dass Gott mit uns umgeht wie eine stillende Mutter, die ihre Kinder pflegt. Und ich finde das so herrlich, dieses Bild einfach, dass Gott so zart mit uns umgeht und dass er uns nie irgendwie zwingt und uns nie irgendwas aufdrückt, was nicht gut für uns wäre. Und dass er so zart fühlt, ist, dass der Heilige Geist auch immer, sag ich mal, dass er uns nicht irgendwie was aufdrängt, so. Ja.
Ich hatte gerade das Bild von einem, ja, so einem weinenden Kind. Es sitzt so in der Ecke und es weint und es ist traurig und ja, Jesus steht vor dir eigentlich. Also du sitzt da in der Ecke, du bist aber so fixiert auf dich selbst und auf deine ganzen Probleme, diese ganzen Sachen, die du alle in deinem Kopf hast und so. Aber du guckst ihn einfach nicht an, aber er steht dir vor dir und dann gibt dir die Hand und ja, vertrau ihm einfach, nimm die Hand und guck ihn an.
Ja, das also bestätigt auch, was ich so hatte. Und zwar ist es einfach so, dass man einfach so vor Gott steht und so sagt, ja, Herr, gib mir doch was Neues, schenk mir doch was Neues. Und Gott sagt, ja, aber deine Hände sind voll. Und wir behalten oft so viel bei uns und geben Gott nichts ab. Also ich meine jetzt damit einfach, dass wir ihm nicht unsere Probleme geben, dass wir oft uns im Kreis drehen oder eben, wie gesagt, in der Ecke sitzen und irgendwie so mit uns beschäftigt sind, dass wir gar nicht sehen, so dass Gott uns seine Hand hinstreckt und sagt, hey, gib mir doch alles, gib mir alles, was deine Hände so voll macht und schwer macht, sondern gib mir alles, was wirklich Ballast ist. Und dann kann ich dir wieder Neues geben.